Willkommen zu einer neuen Folge von Topline Talk, dem Podcast für alle, die Wertschöpfung neu denken. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft unterschätzt wird und auch riesiges Potenzial birgt: Service radikaler denken. Denn eines ist klar: ein bisschen mehr Außendienst, ein bisschen bessere Reaktionszeit, das reicht längst nicht mehr. Was es braucht, ist keine kosmetische Aufwertung, sondern eine echte, durchgreifende Transformation. Digital, strukturell und kulturell. Unser Thema heute: Service radikaler denken. Warum es eine echte digitale Transformation braucht. Nicht Silo-Denken, Buzzwords oder isolierte Projekte. Und dazu begrüßen wir einen ausgewiesenen Experten, Martin Wendel. Er kennt das Servicegeschäft wie kaum ein anderer, mit Stationen als Vice President Global Services bei Inyo Group, COO der Service Division bei Burkhardt Compression und Vice President Service bei Rolls-Royce Power Systems. Worum geht's heute konkret? Darum, wie Service zum strategischen Wachstumstreiber wird, nicht als Anhängsel, sondern als integraler Bestandteil der Wertschöpfung. Darum, wie echte Kundennähe, maximale Anlagenverfügbarkeit und intelligente Datenservices gelingen, ohne sich im Tool-Dschungel zu verlieren. Und warum wir Führung, IT, Digital, Pricing, Produktentwicklung und Performance gemeinsam denken müssen, statt in Einzelmaßnahmen zu verharren. Also, weniger Buzzwords und Aktivismus, mehr echtes Verständnis für den Kunden. Let's get started mit Martin Wendel bei Topline Talk.
Herr Wendel, herzlich willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Das Thema heute: Service radikaler denken, warum es eine echte digitale Transformation braucht und nicht nur Silo-Denken und Buzzwords. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ja, Herr Ruppert, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, bin sehr gerne hier.
Ja, super, dass es geklappt hat. Wir kennen uns auch ja schon einige Jahre und freue mich, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, um ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, das Thema Service. Und bevor wir das tun, würde ich einfach mal vorschlagen, dass Sie sich mal kurz vorstellen. Ich habe gesehen, auf Ihrem LinkedIn-Post haben Sie einen echt super Claim: Service as an Attitude. Und ja, was verbirgt sich dahinter und wer sind Sie, Herr Wendel?
Also ganz, ganz kurz, vielen Dank, Herr Buchholz. Also Martin Wendel, ich bin 58 Jahre alt und habe jetzt das Glück, 25 Jahre im Service, in Führungstätigkeiten, in diversen Unternehmen tätig zu sein. Ja, und das Thema Transformation bewegt mich und eigentlich auch gerade Radikalisierung ist vielleicht der falsche Begriff, aber wie kann ich wirklich Transformation, wirklich eine grundlegende Wandlung eines Services so schnell wie möglich realisieren. Und Services in Attitude, ich habe auch angefangen, mehr als ein neues Werk in China aufzubauen und dann als Logistiker und Produktionsleiter. Und da haben mich die Serviceleute immer genervt nach dem Motto: Menschenskinder, ich musste zwei Leute permanent in der Produktion haben, die Teile rausgenommen haben, die der Service brauchte, und sagen: Können die denn nicht planen? Können die nicht denken? Warum ist das alles so operativ? Und deswegen komme ich zu dem Punkt: Ich brauche eine wirklich Grundhaltung für den Service. Ich muss Service denken, mit dem Thema einmal sowas strategisch auszurichten, aber jeden Tag zu wissen, dass irgendwas passieren könnte, was 50% eines Tages verändert, weil einfach irgendwas in der Weltgeschichte passiert ist, was alles verändert und die ganze Planung des Tages durcheinander wirft. Und wenn ich das nicht liebe und die maximale Komplexität eines Service, dann bin ich da einfach falsch. Deswegen, ich liebe Service und denke, it's an attitude.
Sehr schön. Herr Wendel, Sie haben ja schon ein paar Stationen hinter sich gebracht. Vielleicht erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu Ihrem Werdegang. Wir haben uns auch bei unterschiedlichen Stationen auch schon kennengelernt, dass Sie einfach mal ganz kurz so einen kleinen Track Record, sag ich mal, Ihrer beruflichen Laufbahn den Zuhörern.
Ja, ich hatte die sechs Jahre die Chance, Linde kennenzulernen als Konzern. Da Station, drei Jahre stark im Werk in China aufgebaut, Assistent in England. Und dann hatte ich das Schöne, mit 29 meine ersten 200 Mitarbeiter zu kriegen und das Thema Montage, Logistik, Planung in Aschaffenburg kennenzulernen, in der Werksgruppe Vergabestaplerproduktion. Bin dann zu EvoBus gegangen, habe dort ein großes Anlaufprojekt gemacht, radikale Veränderungen. Alle Busse wurden komplett neu und genau diese Veränderung war dann meine erste Transformation. Und dann kam man zu der Station, wo wir beide uns kennengelernt haben. Ja, heute Rolls-Royce, Daimler noch, damals noch Daimler. wo ich dann ein Ersatzteil- und Servicegeschäft oder maßgeblich Ersatzteilgeschäft hatte, was extrem militärisch ausgerichtet war. Und heute wäre es anders, aber damals das Militärgeschäft nicht gewachsen ist und deswegen gesagt habe, hey, jetzt müssen wir zivil werden. Und von einem Militärgeschäft mit einer südamerikanischen Marine auf ein Luxusjachtengeschäft oder ein Mining-Truck-Geschäft oder ein Fracking-Geschäft ist eine radikale Veränderung. Nächster Schritt war dann die Schweiz, Burkhardt als Vorstand, auch für Service. Und dort halt war halt die Idee, hey, lass uns mal ins Fremdgeschäft reingehen und nicht nur die eigenen Produkte machen. Was dann eine radikale Veränderung bedeutete. Und die letzten Jahre Private Equity in Österreich für Gasmotorenhersteller. Und da wiederum war das Thema, wie kann ich aus einer alten Konzernstruktur, wo die Firma rauskam, in ein Private Equity, ein Geschäft massiv umsatzmargentechnisch zu verwandeln und das Private Equity in kürzestmöglicher Zeit.
Ja, also das sind einige Stationen. Das Thema Service sozusagen immer auf der Agenda. Gerade, sage ich mal, im Anlagen- und Maschinenbau ist das Thema Service, glaube ich, umso wichtiger. Also jeder weiß das natürlich. Aber wie würden Sie das denn jetzt einschätzen, auch gerade in der heutigen Zeit, in der schwierigen Zeit, zumindest für viele Anlagen- und Maschinenbauer, welchen Stellenwert hat Service und sollte Service in der Zukunft haben? Also sind wir da schon da, wo wir sein sollen und können, oder wie viel Potenzial sehen Sie da, wenn Sie einmal mal so ein bisschen von oben auf die Branche schauen?
Also Punkt 1, glaube ich, dass natürlich Service als Differenzierer immer eine stärkere Rolle bringt, weil halt viele Themen im Neugeschäft, das Neugeschäft oder das Original Equipment eigentlich gar nicht mehr so die Differenzierungsmöglichkeit im Industriebereich bietet wie bisher. Das heißt, Neugeschäft einmal verkauft, aber hinterher nachher 10, 15 oder auch bis zu 30 Jahre im Service. Am Anfang Neugeschäft einmal einen Touchpoint mit dem Kunden, wo ich sage, ich verkaufe das Equipment oder bringe es in eine größere Gesamtanlage. Aber danach habe ich ja ganz, ganz viele Touchpoints über 30 Jahre und die Bedürfnisse der Kunden ändern sich auch. Ja? Wenn er am Anfang die ersten 15 Jahre das Produkt extrem viel laufen lässt und einfach sagt, ich will damit Geld verdienen, hinterher das Produkt vielleicht weniger Rolle spielt und dann nur noch kostengetrieben sieht. Deswegen glaube ich, dass der Service an A das Komplexeste ist, B auch in der Digitalisierung eine Riesenchance bietet, aber C halt einfach eine Differenzierungsmöglichkeit bietet, die das Neugeschäft in der Form auch in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr liefern wird. Und ich glaube auch, dass da sehr, sehr viele noch weit, weit weg davon sind, dieses Potenzial auszuschöpfen. Speziell halt auch, weil sich viele kleinere Mittelständler gar nicht die Ressourcen leisten können, dieses zu überhaupt im Prinzip auszuarbeiten, zu sagen, was ist denn überhaupt von Potenzial im Service drin und welche Strukturen bräuchte ich, um das darzustellen?
Ja, verstanden. Ja, ich glaube, da steigen wir auch gleich ein als Kernthema. Service gedacht auch als Transformation, als echte Transformation, was das wirklich bedeutet, welche Geschäftsbereiche das letztendlich eben betrifft. Aber mal so als Einstieg, was sind denn so aus Ihrer Erfahrung Servicehebel, die ich relativ schnell umlegen kann, wo ich gleich einen Impact spüre? Und später, wie gesagt, sprechen wir über das Thema Transformation. Das Wort ist ja schon so ein bisschen langfristiger angelegt, ne? Eine Transformation dauert eben länger. Aber erstmal ganz kurz mit einem Zeithorizont von 1 bis 3 Jahren. Was sind denn so Themen, die Sie einem Geschäftsführer mitgeben würden oder Service-Themen, wo Sie sagen, hey, wenn man die jetzt umlegt, dann hat man schon mal so einen ersten großen Schritt gemacht und auf dem Weg zur Transformation. Fällt Ihnen dazu was ein?
Da fällt mir ganz viel dazu ein, aber ich würde, darf ich ein Level höher anfangen?
Gerne.
Also wenn ich einsteige in ein Unternehmen oder in die Diskussion komme mit dem Unternehmen, ich differenziere zwischen wirklich diesen Basisfähigkeiten oder Basisservices und Differenzierern. Und bei Basisservice gilt einfach die Logik, Sie dürfen in keinem dieser Services nicht gut sein. Sie müssen nicht herausragend sein, aber sie müssen in allem gut sein. Heißt, wenn Sie das beste Ersatzteil haben und sagen, Herr Buchwald, Sie liefern das Ersatzteil in 4 Stunden, egal wohin, 24/7, aber Sie haben nicht den, der es einbaut, oder Sie haben nicht den, der genau weiß, wie er beim Kunden hinkommt und genau den Schlüssel findet, dass er an die Anlage kommt, oder Sie haben nicht irgendeinen Datensatz oder das Wissen oder sonst eine Information, die Ihnen fehlt, dann ist das beste Ersatzteil nichts wert. Das heißt, Sie müssen auf allen 5, 6, 7 Hauptthemen, die Sie haben, von Kundendienst, Monteur, bla bla bla, Ersatzteile oder sonstige Services, Sie müssen einfach okay sein. Und wenn Sie das haben, dann können Sie mit Differenzieren anfangen. Heißt, ich würde anfangen mit ein paar Hypothesen und zu sagen, Menschenskinder, Kunde was brauchst du gerade? Also als ich in dem letzten Job angefangen habe, haben wir auch gesagt, super Ideen, wir machen hier, um besser zu verkaufen, wir machen irgendwelche Shared Services, wir machen Gain-Sharing-Modelle. Mhm. Und die Kunden kamen zurück und haben gesagt, den Scheiß brauchen wir heute nicht. Du hast zwar unsere Daten, wir haben unsere Produkte online verbunden, aber hey, du kommst nicht immer mit demselben Monteur und jedes Mal muss ich den Monteur an der Hand nehmen. Nein, deine Ersatzteile kommen nicht ganz so schnell, wie ich haben will und der Kundendienst ist auch nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Heißt, mach doch erstmal deine Hausaufgaben und dann reden wir weiter.
Also heißt, erst Pflicht, dann Kür.
Deswegen würde ich sagen, am Anfang schnell zu sagen, lass uns doch mal gucken, diese Analyse, das kann man auch als Quick-Check machen, aber dann oben mit 30, 40, 50 Kunden, also wirklich nicht viel Zeit investieren, Hypothesen generieren, die Hypothesen verproben und die Erfahrung heißt, nach 30 Kundeninterviews, dreiviertel Stunde Gespräche, kommen sie eigentlich an eine Sättigung, da kriegen sie keine neuen Informationen. Und reicht auch, da müssen sie nicht in jedes Land der Welt, das reicht eben, wenn sie ein paar Schlüsselländer nehmen, zwei, drei Schlüsselländer nehmen und dann sind sie ganz schnell da. Das heißt, ich glaube immer, dass die Schnittstelle zum Kunde rauskommt. Ich glaube immer, dass halt ein oder zwei von diesen Schlüsselgrund-Services rauskommen, wo der sagt, da habe ich ein Problem mit dir. Da liefern sie nicht so, wie sie sollten. Dann musst du erst nochmal in deine Hausaufgaben investieren, bevor du in tolle, fancy, digitale Geschäftsmodelle einsteigst.
Ja, verstanden. Gut, also wie gesagt, erst die Pflicht, dann die Kür und das Thema Service Audit ist uns ja auch bekannt, machen wir auch, zu sehen, wo sind die Schwachpunkte und dann kann ich auch eine Vision entwickeln, zu sagen, hey, das ist die gute Basis, jetzt kann ich starten in eine wirkliche Service-Transformation und in eine damit auch verbundene vielleicht digitale Transformation, statt einfach nur eine bloße, sag ich mal, Optimierung der, wie Sie gerade eben gesagt haben.
Darf ich noch eine Ergänzung bringen? Ich bin mir sicher, und Sie haben es angesprochen, dass diese Kundenschnittstelle, dass die allein durch die Möglichkeiten eine extreme Veränderung bringt. Heißt, dass egal wer als Hersteller die Notwendigkeit hat, immer näher am Kunden zu sein wie vorher. Das heißt, dass die klassischen Vertriebswege im Zweifelsfall nicht mehr funktionieren, weil irgendwelche super einfachen Online-Plattformen für den Kunden, der nur noch Ersatzteile haben will, hilft. Ja. Oder dass die Distribution als Blackbox vielleicht sich nicht so weiterentwickelt wie der Hersteller sich selber. Deswegen in den Vertriebsweg Transparenz reinkriegen muss. Deswegen die Schnittstelle, die Sie angesprochen haben, Vertrieb, ich glaube, dass man da immer extrem viel entwickeln muss. Schlicht und einfach, weil die Zeichen der Zeit sind, dass sich das Umfeld extrem verändert. Das heißt also, sich Ihre Kunden, unsere Kunden, die Hersteller da eh wandeln müssen in dem Bereich. Einfach nur, um mitzuziehen, auch als MeToo.
Ja, ist verstanden. Ein Thema, das würde ich ganz gerne am Ende nochmal fragen, können Sie mich vielleicht nochmal dran erinnern, ist das Thema aktiver Servicevertrieb. Ist jetzt nicht ganz auf unserer Agenda, aber fände ich auch nochmal super spannend, da Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen nochmal zu hören. Dann lassen Sie uns doch in das Thema Transformation einsteigen. Auch erstmal Definition, was heißt eigentlich Service-Transformation? Und das ganze Digitaldenken, was bedeutet das letztendlich? Und wir haben den Titel ja auch extra so genannt, also keine Buzzwords, sondern wirklich, was steckt dahinter, was ist der Kern und wann ist, sag ich mal, Transformation wirklich eine Transformation und wann ist es eben vielleicht auch nur eine Optimierung von einzelnen Stellhebeln?
Sehr gerne. Da haben Sie mein Lieblingsthema genau an dem Punkt erwischt, wo ich am meisten liebe, dass ich sage, wenn Sie ganz, ganz viele Leute werben mit dem Thema Transformation und ich sage nicht, weiß Gott, nicht überall, wo Transformation draufsteht, ist auch Transformation drin. Von zwei Sichten. Die eine Sicht ist, nein, Transformation ist nicht evolutionär. Ich fange mal fröhlich an, mache mal viele Projekte, gucke, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren. Und so wie das Beispiel, hätte ich vor 5 Jahren beim letzten Hersteller, hätten wir angefangen, Gain-Sharing-Modelle zu machen, wäre super gewesen, aber wir hätten keinen Euro mehr damit Umsatz gemacht. 4 Jahre später war das perfekt, aber nicht zu dem richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ich muss ganz klar wissen, wo ist mein Ziel, wo will ich eigentlich hin? Also Transformation heißt auf einen klaren Zielzustand. Der heißt, ich will viel näher am Kunden sein. Der heißt, ich will was auch immer an Margenergebniszielen gehören, kommerzielle Ziele auch dazu, aber heißt, ich will wirklich eine Serviceorganisation, die proaktiv einem Kunden in kürzester Zeit etwas tut. Oder ich will sogar in 5 Jahren gar keine Monteure mehr haben, kann auch eine Zielsetzung sein, weil ich sage, ich kriege keine Monteure bei in einer extremen Branche. Ich will mein Service komplett umrudeln, um das nicht mehr anbieten zu müssen. Das heißt, ich brauche eine klare Ausrichtung auf ein Ziel. Wenn ich die nicht habe, dann bin ich evolutionär, ist für mich, kann sich irgendwann mal zu einer Transformation entwickeln, aber ist eigentlich keine Transformation. Zweiter Aspekt, komme ich gerne aus drei Beispielen aus der Tierwelt. Wenn Sie nehmen die Wanderung des Lachses, ja, ein Riesenprojekt, ein Projekt, die hinterher sterben sie. Sie ist aber geplant, sie wissen, wann sie es tun, ja, sie fressen sich vorher entsprechend voll und sie reisen von der Nordseeküste bis nach Grönland oder den kompletten Atlantik hoch bis nach Alaska, um dort auf irgendeinem Bach dann im Prinzip zu laichen und das Leben zu beenden. Hat nichts mit Transformation zu tun. Ist ein klares, großes, geplantes Projekt. Man weiß, wann der Anfang ist. Bös gesagt, man weiß auch, wann das Ende ist. Heißt, die nächste Generation Laich kommt irgendwann als Lachs wieder den Fluss herunter. Hat nichts mit einer Transformation zu tun. Oder bedenken Sie, dass der Naturraum für irgendwelche Tiere nicht mehr existiert in Afrika. Die müssen auswandern. Radikale Veränderung des Lebens, keine Transformation. Es kann zu einer Transformation werden, wenn sich das Tier komplett neu gestalten muss. Aber erstmal ist es nur Krisenmanagement, radikale Krise. Wenn ich mich nicht weiterentwickle, sterbe ich. Aber ist wiederum nicht auf ein Ziel orientiert. Aber wenn Sie jetzt das Thema eines Schmetterlings nehmen, die Metamorphose eines Schmetterlings von einer Raupe, das ist eine Transformation. Ich lasse alles zurück. Ich bin hinterher komplett neu. Das ist für mich Transformation. Das heißt, ich muss ganz viel Ballast weglassen, Gedankengut, vielleicht auch operative Prozesse, holistisch denken, dann bin ich bei einer Transformation. Aber wie Sie vorhin sagten, ich kann mit ersten Schritten anfangen und ich brauche nicht 3 Jahre warten, bis ich Erfolge habe. Nee, sondern ich muss auf der ganzen Reise Erfolge haben. Sie werden keinen Investor, keinen Arbeitgeber finden, der sagt, ach, ich gebe dir jetzt 4 Jahre und in 4 Jahren reden wir mal wieder drüber, ob du ein bisschen mehr Umsatz und Ergebnis machst. Sondern klar ist es eine Reise, aber ich muss das Ende der Reise schon mal für mich relativ klar vor Augen haben, sonst bin ich nicht transformativ. Und Ihr Thema digital spielt selbstverständlich eine gigantische Rolle in der Thema.
Ja. Das ganze Thema digital durchzieht ja die gesamte Organisation und die Frage ist auch so ein bisschen, wo hänge ich das denn auch auf? Ne? Also ist das vielleicht so eine Nebenfrage. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass das ganze Thema, wir werden digitaler, sehr stark auch servicegetrieben ist. Sie hatten die Touchpoints erwähnt, die ein Kunde hat, die ich eben digital ausgestalten kann. Also insofern, wenn sich ein Unternehmen darüber liegend die Frage stellt, wie werden wir denn digitaler, gerade im Anlagenmaschinenbau, dann ist wahrscheinlich der Service der Ausgangspunkt oder der Taktgeber, weil ich einfach so viele Schnittstellen habe. Und wenn ich immer nur vom Kunden aus denke, also wir denken jetzt mal vom Kunden aus, also was kann Digitalisierung beitragen, um den Kundennutzen zu erhöhen, dann ist der Service wahrscheinlich und die Verankerung im Service wahrscheinlich schon das Mittel erster Wahl oder auf jeden Fall, glaube ich, da, wo es sein muss, oder? Also
absolut. Also der Service ist natürlich hundertprozentig prädestiniert für Digitalisieren. Aber Herr Buchwald, das ist ja nichts Neues, ja? Sondern ich meine, ich glaube, ich habe in meinen bisher, glaube ich, 10 ERP-Systeme im Service eingeführt. Das war es nur vor 20 Jahren so, dass man da gesagt hat, man muss sehr, sehr stark, weil man halt sehr, sehr viele komplexe Prozesse hat, meistens global, die muss ich in irgendwelche IT-Systeme packen. Deswegen, die Digitalisierung ist nicht neu und ich hatte immer in den letzten 25 Jahren, war ich immer im Unternehmen der größte IT-Kunde und dann später, als digital sich emanzipiert, noch auch der größte Digitalkunde. Also jetzt im letzten Arbeitgeber, 80% des Digitalbudgets ging in den Service. Und definitiv der größte, ein größerer Brocken auch von der IT. Punkt 1, also gibt es ja 2 Varianten. Die eine Variante sind wirklich, wie Sie sagten, Prozesse, die kundenrelevant sind. Da ist das Thema Geschwindigkeit mit Sicherheit eines der größten Elemente, dass Sie extrem Geschwindigkeit erzielen können und im Nebeneffekt Effizienz erzielen. Wir haben ein größeres Projekt mit einer sehr, sehr großen, renommierten internationalen Beratung gemacht, um diverse Millionen einzusparen. Und wir fanden da auch genug Prozesse, aber alle Prozesse waren eigentlich welche, die ich sehr aufwendig zum Kunden gemacht habe und ich dann Geschwindigkeit erzielt habe. Heißt zum Beispiel, der Kunde, ich bin online, Produkt hat irgendeinen Alarm. Ich kann dem Kundendienst das sofort aufzeigen, was waren bei den letzten 700 Fällen die wahrscheinlichsten Lösungsvorschläge oder 3 Lösungsvorschläge oder Ursachen und dementsprechend auch Lösungsvorschläge, wie er sein Produkt wieder zum Laufen kriegt. Kann ich viele Stunden sparen, muss kein Kundendienstler im Detail analysieren. Und ähnliche Prozesse, wo es sich wirklich lohnt, auch mit KI. Das Thema Pricing, kommen wir vielleicht später nochmal etwas detailliert dazu, KI-basiertes Listenpricing, wo ich Preise nach Marktbedürfnissen erhöhen kann, wenn ich genug Daten habe, ich brauche eine gewisse kritische Masse. Aber ich hätte gesagt, digital, ich habe erstmal die reinen Effizienzthemen intern auf die Seite geschoben, wo ich sage, das mache ich dann, wenn ich Zeit habe, sondern ich versuche mich auf die zu fokussieren, die einen Fokus hat auf ein Kundeninteresse. Das war einmal maßgeblich das Thema Verfügbarkeit und Geschwindigkeit. Und wie wir es vorhin gesprochen haben, bei dem Vertrieb-Thema Transparenz. Wenn ich weiß, ob mein Endkunde beim Distributor einen Ersatzteil überhaupt kriegt an der Theke, wenn er hinkommt, oder ob er ganz schlecht auskriegt, ist, heißt entweder Transparenz oder Geschwindigkeit als die zwei absolut wichtigsten Elemente, die auch kurzfristig kommerziellen Erfolg
besprechen. Ja, verstehe. Ich möchte noch einmal zu dem Punkt zurück, wenn der Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens sich die Frage stellt, wo soll ich denn eigentlich, jetzt mal gar nicht aus der Servicebrille, sondern erstmal die digitale Transformation meines Unternehmens, wie organisiere ich das, wo soll das stattfinden, dann ist wahrscheinlich die Antwort, hängst an den Service, da hast du die meisten digitalen Touchpoints, wenn du Digitalisierung am Kundennutzen orientierst. Ne? Also, weil ich aus unserer Erfahrung wissen viele Unternehmen nicht ganz genau, wie sie das Thema eigentlich zum Fliegen bringen sollen und was es eigentlich genau heißt. Klar, in den einzelnen, sag ich mal, Disziplinen natürlich schon, aber wie es sozusagen dann das ganze Unternehmen durchdringen kann und wie man Digitalisierung eben auch vom Kunden her denkt. Und deswegen habe ich jetzt auch verstanden, ich denke das auch, dass der Service eigentlich da die meisten Ansatzpunkte bietet, um auch am Ende im Unternehmen auch so einen Change hinzubekommen. Viele fragen sich ja, Digitalisierung, aber so what? Also was bringt es jetzt, außer Prozesse, die man vielleicht nicht sieht, zu beschleunigen, alles verstanden, aber was bringt es dem Kunden an Nutzen? Ne? Und insofern, glaube ich, ist es da erstmal sehr gut verortet und dann eben sollte es eben in die einzelnen Bereiche oder muss es in die einzelnen Bereiche natürlich rein, nicht diffundieren, aber
betreffen. Bin ich bei Ihnen. Ich würde eine zweiteilige Antwort sagen. Punkt eins, die wirkliche Entwicklung von Digitalkompetenz, um zum Beispiel irgendwelche Apps zu entwickeln etc., ist ja keine Geschichte oder habe ich zumindest nicht so erlebt, dass man die innerhalb von kürzester Zeit aufbauen kann. So mal quick schon ein Startup, 50 Leute einstellen und dann funktioniert das alles, hat nicht funktioniert, sondern genau für ein spezifisches Produkt diese Kompetenz aufzubauen, dauert diverse Jahre. Deswegen habe ich gesagt, diese Entwicklungskompetenz digital, würde ich einfach mal sagen, die würde ich da, wo ich schon den größten Bestand habe, dort lassen. Mhm. Heißt, wenn Sie das dazugekauft haben, also einer Schweizer Firma, 80-Mann-Unternehmen dazugekauft, war halt dann einfach sozusagen separat, wurde nicht voll integriert, sondern wurde genauso gelassen, um sich weiterzuentwickeln, um die richtigen Leute zu kriegen für die Entwicklung. Das Applizieren, da bin ich völlig bei Ihnen, das muss maßgeblich im Service sein. Das heißt, die Kompetenz haben wir auch im Service aufgebaut, weil wenn der Service nicht mitzieht, funktioniert es nicht. Beispiel, wir haben eine Initiative gemacht zur Connectivity. Ich möchte alle Produkte, zielbar 100% aller Produkte online connected zu haben. Und wohlgemerkt, das können auch andere, das können auch in einem osteuropäischen Land irgendwelche kleinen Buden können Produkte anschließen an ihre Webseite und da eine Visualisierung aufbauen. Das können auch andere. Und wenn die drin sind, kommt man selber nicht bei. Problematik war, das hatte eine Digitaltruppe gemacht, die separat autonom war. Die hatte keinen Zugriff auf Endkunden, die kam nicht an die Kunden ran. Und wir kamen dann irgendwann drauf, dass die Verkäufer gar nicht wussten, was sie tun sollen. Da haben sie einen Ersatzteilverkäufer und ohne der Person nahezutreten, unser typischer Ersatzteil- und Reparaturverkäufer konnte die Vorzüge von digital nicht erklären. Also wir mussten erstmal im Service Leute aufbauen, die dem Kunden die Value Proposition bringen. Warum nutzt es Ihnen, Herr Buchwald? Warum nutzt es Ihnen, ab morgen connected zu sein, außer dass ich dann kostenlos die Daten von Ihnen kriege?
Ja.
Und diese Argumentationsketten, auch wirklich länger als nur 2 Sekunden oder 2 Minuten von irgendeiner Klarsichtfolie abzulesen, diese Kompetenzfolien, die muss der Service aufbauen, weil wenn der Service nicht dahinter steht, nimmt es der Kunde
immer. Ja, der Kunde, sehr gut. Ja.
Der Kunde will den haben, den er schon seit 5 Jahren kennt und sagt, hier, lieber Gregor, dich kenne ich schon lange, sag mir, warum ich das machen soll. Sag's mir. Wenn du es mir nicht vertickern kannst, da brauchst du mir nicht irgendeinen daher schicken, der mir irgendwas erzählt. Du bist der Mensch, der Person, der ich vertraue. Du musst es mir erklären können. Wenn du nicht kommst, wird es nicht funktionieren. Und so ähnlich war das in der Fläche. Das heißt, der Service muss definitiv derjenige sein, der die Reiterrolle hat. Die Entwicklung der Digitalprodukte kann im Service sein, muss es aber nicht sein. Ich hätte nur empfohlen, sagen, wenn sie irgendwo schon existiert, nicht ein funktionierendes System weiterentwickeln, aber nicht radikal verändern, nur weil es im Service sitzen muss.
Und wenn man sich das organisatorisch vorstellt, also wen braucht es dazu und wo sollte der organisatorisch aufgehängt sein, als Funktion im Organigramm?
Also ich hatte das immer direkt unter mir, so meinen Digitalmenschen hatte ich direkt unter mir angesiedelt, weil es mir einfach extrem wichtig war. Ich glaube, er müsste bei dem hängen, der wirklich das Herzblut hat und die Energie hat, Service Attitude, der willens ist, das Digitalthema in die Welt raustreiben und genau mit den Kundencases kommt und sagt, oh, sag mal, Beispiel, wir hatten wirklich dann eine App entwickelt, die dem Kunden empfohlen hat und sagt, wenn du dein Produkt hier weiterentwickelst, kannst du Geld sparen oder kannst du mehr Output bringen und ich sehe an deinen Daten, dass dein Geschäftsmodell da drin ist. Damit kann ich dann ein Gainsharing-Modell machen und sagen, hey, investiere eine Viertelmillion, du zahlst nichts, aber ich möchte die nächsten 3 Jahre x Prozent haben von den Erlösen, die du zusätzlich erzielst. Ja. Das sind Dinge, die kann nur der Service mit dem Kunden diskutieren. Also muss nicht zwangsweise mal ein Verkäufer sein, sondern muss derjenige sein, den der Verkäufer an die Hand nimmt und mit zum Kunden trägt. Deswegen glaube ich, dass das im Service sitzen muss, aber sie müssen den haben, der das treibt und der Spaß hat, wirklich Kunden davon zu überzeugen, sowas zu tun. Das wird nicht eine zentrale IT- oder Digitalabteilung sein, sondern das muss immer eine Serviceabteilung sein.
Und auf Management-Ebene, wenn man sagt, jetzt habe ich den CEO, wo sitzt dann der digitale?
Der zentral-digitale muss beim CEO aus meiner Sicht sitzen. Der muss extrem nah an ihm dran sein und die Unternehmensstrategie haben. Aber sie brauchen beim, wie auch immer, Senior Vice President, Vice President, der den Service macht, brauchen Sie definitiv eine starke Stabsabteilung, die nachher das Thema auch umgesetzt bekommt mit den Kunden. Reine Effizienzmaßnahmen können sitzen, wo Sie wollen. Aber wenn Sie eine, und die meisten Prozesse, die wir digitalisiert hatten, hatten immer Kundenrelevanz und Performance-Relevanz. Und da bin ich überzeugt davon, die müssen da sein, wo die Strategie des Services im Prinzip aufgebaut, entwickelt wird, die Projekte priorisiert werden und natürlich auch dann Budgets dafür argumentiert werden durch Business Cases, heißt direkt so zentral und so nah wie möglich an der Serviceleitung.
Gerne können Sie noch ergänzen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen oder in Klammern abschließende Frage, wie nimmt man die Leute mit? Also wir kennen es auch in unseren Projekten, wenn du dem Vertrieb sagst, er muss digitale Produkte verkaufen, ganz schwierig. Einige können es nicht, einige wollen es nicht. Einige sind so incentiviert, dass sie keine Lust haben, es zu tun. Wie kriegt man das Thema Digitalisierung, digitale Attitude oder digital das Digitale dem Kunden, sag ich mal, zu verkaufen, ihm näher zu bringen. Also wie kriegt man das auch in den Vertrieb rein? Wie ist da so Ihre Erfahrung? Wie kriegt man die Leute mitgenommen, ja, auf die Reise?
Also ich glaube, da kommen wir wieder zu dieser Thema Transformation-Story. Also ich denke, den Vertrieb konnte ich immer überzeugen, wenn ich gesagt habe, hey, wir machen hier eine Reise. Und die Reise ist, dass du was davon hast, lieber Vertrieb, weil die Reise ist, wir kommen zurück zu diesen Basics und Differentiating. Wir fixen erstmal die Basics, damit sind die Dinge, mit denen du dich immer rumgeschlagen musstest, sind damit gelöst. Du hast deine Basis, du brauchst nicht mehr über Ersatzteilverfügbarkeit, du brauchst nicht mehr über 12 Monate Lieferzeiten für irgendeine Reparatur oder für einen Garantie- oder Kulanzfall, der lange rumliegt. Die ganzen Dinge, die dir wehtun, und da muss man halt erstmal rausfinden, welche Dinge ihm wehtun, die lösen wir. Und sagen, wir kommen in der Gesamtperformance auf ein Level, dass du als Sales schon mal auf einer ganz anderen Diskussionsbasis bist mit dem Kunden. Und dann bei den Themen, die du nicht verstehst, lieber Vertriebler, weil digital ist neu, da kriegst du von mir die richtigen Leute an der Hand, die dich unterstützen dabei, dass du die Argumentierung bekommst. Dass du sagst, du bist weiterhin derjenige, der eigentlich seinen Fokus auf die Verfügbarkeit des Produktes hat, aber die Weiterentwicklung der ganzen Services beim Kunden, da habe ich dir einen, der kommt mit dir mit und da musst du bloß dem die Tür öffnen. Du hast weiterhin deine Kundenbeziehung, aber wir sind diejenigen, die für dich argumentieren und die dir helfen, das Produkt verkaufen. Ich behaupte sogar, dass die Vertriebler das in Zukunft immer weniger tun könnten, sondern es sind wirklich Beziehungsmanager, Key Accounts, wie man so klassisch sagen würde, aber sie brauchen einfach diese Fachexperten, die mit ihnen zum Kunden rausgehen, noch stärker als in der Vergangenheit.
Ja.
Und ich glaube, damit kriegt man auch die Akzeptanz von dem klassischen Vertriebler, weil er damit sieht, seine Rolle ist weiterhin existent. Ja. Er ist nicht wegrationalisiert, sondern ist weiterhin derjenige, der die Kundenbeziehung beherrscht. Aber er muss halt mehr machen.
Ja, verstanden. Das Thema ist natürlich können wir wahrscheinlich noch 2, 3 Podcasts hinterher drehen. Super spannend. Und wir können natürlich in der Zeit auch nur bestimmte Teile beleuchten, ne? Also wir haben über das Thema Pflicht und Kür gesprochen, über das Thema Status Quo-Aufnahme, Service-Check, eine Vision entwickeln, über die organisatorische Verankerung, über das Thema Motivation, Change innerhalb der Vertriebsmannschaft, das Ganze zu orientieren, am Kundennutzen auszurichten. KPIs natürlich dann, denke ich auch. Und gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, das sind nochmal Punkte, Maßnahmen, Tipps, die Sie noch ergänzen möchten zu dem, was wir gerade besprochen haben?
Also erstmal, Sie haben es total super zusammengefasst. Ich glaube immer, und das kann man auch relativ kurz machen, ja, wenn das Projekt es erstmal nicht hergibt, einen riesen Transformationsprozess loszustarten, kann man den, glaube ich, auch, wie Sie ihn genannt haben, auch ziemlich leicht machen. Aber die Schritte ist keiner auszulassen. Den Punkt Validierung mit Kunden habe ich die letzten 10 Jahre vorher, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich gemacht, sondern eher punktuell. Ich halte das Thema Validieren von dem gerade hypothesenbasiert beim Kunden für elementarst. Um dann einfach die Riesenfehler, dass sie tolle Projekte lostreten, alle begeistern und die ins Land leerlaufen, weil sie einfach zu früh dran sind mit dem Thema und eigentlich sagen, das Geld hätten sie lieber noch 2 Jahre einsparen können. Und deswegen digital und Transformation zu kommen, ich glaube, das Thema, es ist keine digitale Transformation, sondern digital ist elementar für die Transformation. Transformation braucht die 5 Schritte und digital hat eine elementarste Möglichkeit, entweder um Services nachher kostengünstig anbieten oder wirtschaftlich anbieten zu können oder um die Performance zur Kundenseite hinzukriegen. Aber den Rest haben Sie hervorragend zusammengefasst und gerne wieder zu einer Vertiefung, zu einem der Teilthemen, die wir da oder der Themenblöcke, die wir gerade diskutiert haben.
Ja, sehr schön, weil da gibt es wirklich noch viele Themen, wenn man in jedes einzelne Service-Paket einsteigt, ob es die Ersatzteile sind, ob es Service-Contracts sind, Pay-Per-Use, was Sie gesagt haben. Lassen Sie uns gerne eine 2. Folge drehen, vielleicht am Schluss nochmal so eine Frage, die wir jedem stellen. Herr Wendel, wenn Sie für einen Tag den Job eines anderen übernehmen könnten, was könnte das sein? Was würden Sie gerne mal einen Tag ausprobieren und da können Sie wirklich Ihrer Fantasie freien Lauf lassen?
Wohlgemerkt, Sie hatten mir ja mal, die Frage habe ich schon im Skript gesehen, da habe ich mir Gedanken gemacht, wissen Sie was, ich würde gerne einen Tag im Oval Office sitzen. Ich würde
Sie da auch gerne sitzen sehen, Herr Wendel.
Da würde ich gerne sagen, Menschenskinder, was kann man an einem Tag von den Dingen wieder gerade rücken, die da vielleicht irgendwie schief sind, ja, die da heute passieren und beruhigen. Aber ich würde spontan gesehen echt unheimlich gerne einen Tag von diesem Ort. Ich würde 24 Stunden durcharbeiten, um Dinge in eine Ruhe reinzukriegen, die vielleicht heute da, wo sie heute nicht wissen, was morgen wieder auf sie zukommt. Aber tolle Frage. Vielen Dank dafür.
Herr Wendel, ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Ich freue mich auf unseren 2. Podcast und ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Bis bald. Check.